Alles klar, kommen wir zur Bibelarbeit. Ich darf heute die Bibelarbeit mit euch machen. Johannes Kapitel 6. Und kurz bevor wir einsteigen, für mich ist das irgendwie doch ein besonderer Abschnitt, den wir uns heute anschauen werden. Und zwar, ich bin an sich nicht sehr gut, was Erinnerungen angeht. Wenn man mich so fragt, in meiner Kindheit oder so, ich kann Reggie so gut wie nichts erzählen, was ich irgendwie erlebt habe. Für mich ist das irgendwie so alles ausgeblendet, was so in den letzten 2-3 Jahren war. Irgendwie gibt es da nichts. Und trotzdem gibt es ein paar wenige Sachen, die irgendwie sich eingebrannt haben. Nicht im Detail, aber grundsätzlich. Und dazu gehört dieser Bibelabschnitt, den ich heute mit euch oder den wir uns gemeinsam anschauen werden. Und zwar war das mal so in jungen Jahren, ich weiß gar nicht, wie alt ich auch da war, 15, 16, wahrscheinlich ja, so um den Dreh, hatten wir einen Hauskreis, hat sich damals ein Jugendlicher uns angenommen. 4 Jungs, Freundeskreis waren wir damals. Einer ist schon gar nicht mehr unter uns, der ist mittlerweile verstorben. Und wir saßen in dem Hauskreis und wir hatten andere Dinge im Kopf. Damals war Zocken so mein Ding, Computer, Counter-Strike war so meine Welt. Und da kamen wir halt, ist mit uns Johannes durchgegangen, da kamen wir an diese Textstelle. Und diese Textstelle, ich werde jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber sie hat sich so eingebrannt, weil ich an diesem Punkt eine Entscheidung oder weil Gott in mein Herz hineingesprochen hat, wo ich gemerkt habe, ich muss eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung ist ganz zu tun oder es ganz zu lassen. Und ich habe die Tage eine Predigt gehört, da sagt jemand, oder hat seine Predigt so überschrieben, ich fand diesen Satz irgendwie ganz interessant, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das ist eine provokante Aussage, aber wir werden uns jetzt eben den Bibeltext gleich anschauen und werden merken, wie passend diese Aussage zu dem heutigen Bibelabschnitt ist. Steigen wir in den Text ein. Ihr nutzt ja alle hier so die Esra-Bibel, ne? Ich habe die jetzt nur digital. Wir lesen einmal den Text aus Johannes 6, die Verse 60 bis Ende. Ich habe den hier, ich lese mal daraus vor. Johannes 6, Verse 60 bis Ende. Nachdem sie zugehört hatten, sagten viele von seinen Jüngern, diese Rede ist hart, wer kann sie anhören? Weil aber Jesus in seinem Innern wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sagte er zu ihnen, bereitet das euch Anstoß? Und wenn ihr den Menschensohn dahin aufsteigen seht, wo er vor dem war, der Geist ist der Lebendigmachende, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und unter euch sind jedoch einige, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche, die nicht an ihn Glaubenden waren und wer es war, der ihn ausliefern sollte. Und er sagte, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Aus diesem Grund gingen viele seiner Jünger weg und somit zurück und zogen nicht mehr mit ihm umher. Daher fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir weggehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir sind zum Glauben und zur Erkenntnis gelangt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch die 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er sprach von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn ausliefern, einer von den 12. So viel der Bibeltext. Ich werde aber heute aus meiner Bibel mehr unterwegs sein, aber die sind sehr ähnlich vom Wortlaut. Deswegen, ich werde jetzt nicht weiter auf die Esra-Übersetzung eingehen. Bevor wir nochmal jetzt einsteigen, wir haben jetzt den Bibeltext gehört. Also zu meiner Jugendleiterzeit sind wir auch mal das Johannes-Evangelium durchgegangen. Ganze 3 Jahre haben wir gebraucht, durchzugehen. Ich weiß nicht, wie lange seid ihr jetzt dabei? Seit wann macht ihr das Johannes-Evangelium? Halbes Jahr. Kommt dahin. Aber ihr seid in Kapitel 6, das heißt, ihr seid schon einiges durchgegangen. Warum wurde das Johannes-Evangelium geschrieben? Warum gibt es das? Was ist der Sinn und Zweck? Was soll uns das Johannes-Evangelium zeigen? Einfach mal reinrufen. Ja, sehr gut. Wo steht das? Weißt du das zufällig? Ganz am Ende. Johannes 20, Vers 31. Können wir einmal aufschlagen. Es ist immer wichtig, sich damit neu auseinanderzusetzen und diese Aussage im Hinterkopf zu behalten. Ja, Vers 30 kann man schon lesen, da heißt es, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, und jetzt genau das, was du gerade gesagt hast, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Okay, das ist der Sinn und Zweck, warum das Johannesevangelium geschrieben wurde. Es soll uns etwas vermitteln. Jesus, der Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Das soll das Johannesevangelium in besonderer Weise uns deutlich machen. Die anderen machen es natürlich auch deutlich, aber hier liegt ein Schwerpunkt drauf. Und nicht nur das, es geht nicht darum, deutlich zu machen, dass Jesus der Christus ist, sondern damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Und darum geht es auch heute in diesem Abschnitt. Ich hoffe, ihr wart die letzten Wochen dabei, weil wir werden jetzt gleich so ein bisschen einen Rückblick machen müssen. Und ganz ehrlich, ich neige zwar dazu, viel zu reden, aber ich würde gerne euch mehr mit involvieren. Und ich hoffe, ihr macht mit und seid dabei. Fangen wir an Vers 60. Wir gehen jetzt einfach mal so Vers für Vers oder so blockweise durch. Fangen wir mit Vers 60 an. Ne? Was heißt da? Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Welche Personengruppen haben bis hierhin, also bis jetzt zu unserem Abschnitt, also in dem Abschnitt vorher, haben primär gesprochen? Welche Personengruppen waren involviert? Müsst ihr so ein bisschen zurückgehen, könnt gerne reinrufen. Genau, die Volksmenge. Wenn wir jetzt so ein bisschen Johannes zurückblättern, da haben wir, genau, da kommen wir gleich nochmal zu, genau, aber Jesus redet primär mit den Juden, mit der Volksmenge. Ne? Vers 41 heißt es zum Beispiel ja, ne, und die Juden, da murrten die Juden über ihn, oder halt Vers 52, die Juden stritten untereinander. Es beginnt ja schon vorher, nach dem Wunder der Speisung der 5000, dass da eine Volksmenge zusammengekommen ist und Jesus mit ihnen am Reden ist. Aber was haben wir hier? Was finden wir hier in dem ersten Vers? Was passiert? Vorher hat er mit den Juden gesprochen und jetzt, welche Personengruppe kommt hinzu? Die Jünger. Es findet ein Perspektivwechsel statt in dieser Situation. Vorher die ganze Zeit ein Austausch, die Juden und Jesus. Jesus erklärt ihnen die ganze Zeit was. Jetzt auf einmal lesen wir was von irgendwie die Jünger. Eine neue Situation. Und, ich weiß, so Kinderstundenfrage, aber was bedeutet Jünger? Was ist ein Jünger?
Ein Nachfolger.
Ein Nachfolger. Sehr gut. Anderes Wort nochmal?
Schüler.
Das bedeutet, ein Jünger hat einen Lehrer vor sich. Eine Person, eine Autorität, wo er sagt, okay, dieser Person folge ich. Okay, also wir lesen jetzt hier irgendwie von Jüngern, und zwar, die bezeichnen sich als Jünger, das ist ein Jünger Jesu. Viele von seinen Jüngern, also von Jesu Jüngern. Das heißt, da sind Menschen, die Jesus eine Zeit lang gefolgt sind. Wir wissen nicht, wie lang, aber sie sind ihm hinterhergelaufen. Sie haben auf Jesus geschaut, auf sein Leben und sind ihm gefolgt. Um die geht es jetzt auf einmal hier in Vers 60. Aber was heißt es, Vers 60 und dann 61? Diese Jünger, oder viele von seinen Jüngern heißt es ja, es sind nämlich alle betroffen, aber viele, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Und mit Kombination mit Vers 61, da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen und so weiter, kommen wir gleich zu. Was lesen wir hier über diese Gruppe? Sie sagen, diese Rede ist hart. Was bedeutet hart, diese Rede ist hart? So reden wir wahrscheinlich heutzutage ja nicht. Was bedeutet das? Wenn du diese Aussage liest, mit deinen Worten, einfach mal reinwerfen, was empfinden die Jünger?
Der Anspruch ist sehr hoch,
ja. Schwer verdaulich.
Bitte?
Radikal. Mhm. Ja. Die, Diese Rede ist hart. Man kann auch sagen, diese Rede ist, sie ist anstößig. Ne? Das ist das, was sie gerade empfinden. Und in Vers 61, sie murrten darüber. Sie machen es nicht sehr offensichtlich wohl, denn es heißt, da Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten. Ne? Die Rede ist hart und sie murrten. Vorher im Abschnitt, zum Beispiel Vers 41 und Vers 52, lesen wir auch schon mal von einem Murren. Aber da murrten die Juden. Sie haben gemurrt über das, was Jesus ihnen gesagt hat, was er ihnen mitgeteilt hat über sich selbst und was das, oder was, ja, über sich selbst und was das für Folgen für sie hat. Und die Juden murrten. Aber jetzt murren nicht nur die Juden, sondern eben selbst die Jünger. Und das ist erstmal krass. Einfach mal drüber nachzudenken. Die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind. Ein Jünger ist ein Nachfolger, ein Schüler. Und sie taten es, vielleicht haben sie untereinander getuschelt, aber sie haben Jesus das nicht direkt gesagt. Denn, und das ist eine Fähigkeit, die einfach Jesus hat, als ganz Mensch und doch ganz Gott, er wusste bei sich selbst, heißt es, dass seine Jünger hierüber murrten. Er wusste, was in ihren Herzen vorgeht. Er wusste, was bei ihnen los ist. Sie mussten es nicht aussprechen, damit er es hören konnte. Denn er kannte ihre Herzen. Vielleicht haben sie dann untereinander getuschelt. Aber allein diese Aussage finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Und das finden wir später ja noch einmal. In Vers 64, da heißt es, aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welches waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Jesus kennt dich und mich. Manchmal denken wir, wir müssen Dinge nicht aussprechen. Oder wenn ich Dinge nicht ausspreche, dann passieren sie nicht. Oder dann sind sie nicht da, sondern sie sind nur in meinem Kopf. Ja, nach dem Motto, nur gucken, nicht anfassen, in Bezug auf irgendwie, was das Thema Fremdgehen oft irgendwie betrifft. Ne? Nur was in meinem Kopf ist, das ist in meinem Kopf, das ist halb so wild. Nee, bei Gott ist das Ding völlig im Licht. Es gibt einen Psalm, der mich... Diese Aussage, die mich mal sehr getroffen hat und eingebrannt hat, und ich wünsche dir, dass sich dieser Psalm bei dir einbrennt, oder dieser Vers auch, ist Psalm 90, Vers 8, und da heißt es, du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Was wir im Verborgenen tun, ist bei dem Herrn im Licht. Und das sehen wir hier. Jesus wusste bei sich selbst, was diese Jünger gedacht haben und was sie empfunden haben. Ja, die Rede ist hart, sie ist unangenehm, sie ist anstößig. Und er redet, also diese Rede ist hart. Und jetzt brauche ich eben eure Hilfe. Ich war nicht da die letzten Wochen hier. Er verweist ja auf etwas, was ihr die letzten Wochen durchgenommen habt. Was ist an dieser Rede hart gewesen? Was ist so anstößig an dieser Rede? Könnt ihr einfach reinrufen? Dass sie sein Fleisch essen sollen. Ja. Weiter. Das war's?
Das Blut trinken.
Das Blut trinken. Ja. Genau, die beiden Sachen definitiv. Jesus, der Sohn Gottes ist. Wodurch? Ja, dass er vom Himmel gekommen ist. Ein ganz wichtiger Aspekt. Genau das sind die Dinge, um die es geht. Ich hatte jetzt überlegt, komplett irgendwie einen Rückblick machen, aber ich glaube, das müssen wir gar nicht so sehr tun, denn ihr seid gut unterwegs. In dem ganzen Abschnitt vorher, ne, von Kapitel 6, also eigentlich baut sich das ja alles komplett auf, aber in Kapitel 6 beginnt es ja damit, dass Jesus diese Menge sättigt. Diese Speisung der 5000 Männer, also weit mehr wahrscheinlich, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit weit mehr als 5000 Menschen. Und dann kommt diese ganze Rede rund um das Brot des Lebens. Und dass Jesus eben diese ganz, ganz krasse Aussage macht, Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und was machen, als er das sagt? Was ist die Reaktion der Menschen? Nur mal zurück, Vers 42 kann man uns lesen. Als er das gesagt hat, dass er das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, was ist die Reaktion der Menschen? Vers 42, einfach mal lesen. Was sagen Sie mit dieser Aussage? Sie gucken seinen Stammbaum an, sag ich mal, seinen menschlichen Stammbaum, sagen, hä? Da ist doch sein Vater, in dem Sinne ist ja sein Ziehvater. Sie gucken einfach auf seinen, ja, auf seinen biologischen, seine Abstammung und zweifeln daran. Sie denken einfach menschlich. Ist es zu verübeln? Überhaupt nicht, ganz ehrlich. Wer würde das nicht tun von uns? Man weiß ganz genau, okay, da ist er irgendwie aufgewachsen, man hat ihn spielen sehen, wir haben ihn gesehen, wie er groß geworden ist, in dieser Familie. Also wir brauchen ja nicht so meinen, dass Jesus da irgendwie die ganze Zeit irgendwie über den Boden am Schweben war, als er Kind war. Er hat ganz normal, ist er irgendwie groß geworden. Hat irgendwie gespielt, hat Dinge gemacht, hat gegessen, war in der Familie unterwegs. Dann sagen sie, hey, wir kennen das doch, wir sehen ihn doch. Sie sagen, wie kann das sein? Wie kann dieser Mensch auf einmal sagen, er ist der aus dem Himmel gekommen ist. Und eben als es nicht schon ausreichend ist, dass Jesus überhaupt so eine Aussage in den Raum wirft und das ganz klar von sich behauptet, kommen wir eben genau dazu, was ihr schon meintet, dass er noch eine Schippe draufsetzt und ab eben Vers 51 davon auf einmal redet, dass dieses Brot, was er ja isst, dass man sein Körper, dass man es essen soll. Ganz ehrlich, was war dein erster Gedanke? Hättest du das gehört? Einfach diese Verse. Wir können nochmal lesen, um das nochmal so ein bisschen die Schärfe zu bekommen. Kann mal jemand Vers 51 bis 53 lesen? Oder Vers 51 und dann Vers 53. So, 52 können wir auslassen.
Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch.
So, Hand aufs Herz. Du würdest da stehen, diese Worte hören. Was wäre dein Gedanke? Wer hat an Kannibalismus gedacht? Also, sofort, ganz ehrlich. Also, es hört sich doch alles danach an. Mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Also, was ist denn hier los? Schon sehr, sehr verrückt. Also, erstmal, das einfach nur isoliert zu betrachten, ist das erstmal eine ganz, ganz verrückte Aussage. Aber was meinte Jesus damit? Was machen Kapitel 1 bis 6 die ganze Zeit deutlich? Was meint Jesus, wenn er davon spricht, dass er das Brot ist, das auf die Welt gekommen ist, aber auch, dass man sein Fleisch essen muss und sein Blut trinken muss, um Anteil am ewigen Leben zu bekommen? Das habt ihr letztes Mal intensiv durchgesprochen. Zumindest habe ich da die Aussage bekommen, dass es klar sein sollte. Was meint er damit? Was heißt das? Einfach ganz gerne reinrufen.
Also das war mit dem Manna, was aus dem Himmel gekommen ist. Und das hat Gott ja gesagt, damit die Leute nicht verhungern, sondern dass sie versorgt werden.
Ja. Aber meint er damit, sollten sie irgendwie sich an Jesus stellen und ihn anfangen anzuknabbern? Also, oder irgendwie ein bisschen Blut abzapfen und. Was meint er damit? Was heißt das? Zitat von eurem Jugendleiter: Sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken bedeutet, sich mit Jesus zu identifizieren, indem man ihn als den, der er tatsächlich ist, im Glauben vollkommen aufnimmt. Noch einmal. Sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken bedeutet, sich mit Jesus zu identifizieren, indem man ihn als den, der er tatsächlich ist, im Glauben vollkommen aufnimmt. Vers 35, wir müssen kurz ein bisschen zurückgehen, deswegen Vers 35, beziehungsweise 29 sagt er, guck mal, 29, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es geht nicht wortwörtlich darum, irgendwie an Jesus zu knabbern, also wirklich an seinem Fleisch, also an seinem Körper irgendwie was zu machen, also Kannibalismus zu leben, überhaupt nicht. Jesus benutzt ganz oft die Bildersprache. Allein das hatten wir, also hattet ihr in den vorherigen Kapiteln schon, aber auch hier eben wieder sehr, sehr deutlich. Aber hier sagt er schon, worum es geht. Er hat es ihnen gesagt, sie hätten es wissen können, sie hätten hinhören müssen. Und zwar geht es um den Glauben, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Und dann geht er ja durch und sagt, okay, worum geht es, wen hat er gesandt? Ja, er hat das wahrhaftige Brot gesandt. Und dann macht Jesus die Verknüpfung mit, ich bin das wahrhaftige Brot, der gesandt wurde. Und somit wissen wir ganz klar die Aussage, es geht darum, an Jesus zu glauben. Und das ist ganz wichtig, dieses Zitat, wirklich, wie es da heißt, als den, der er tatsächlich ist. Jesus ist nicht einfach ein Sohn Josefs oder aufgewachsen in dem Haus Josefs. Er ist nicht einfach nur ein Zimmermann. Nein, er ist der, der schon ewig da war und auf diese Erde gekommen ist. Ja, aufgewachsen in einer Familie. Aber er ist das wahrhaftige Brot. Es ist der Glaube, um den es geht. Und da sind wir wieder bei Johannes 20, Vers 31, wo das einfach deutlich wird. Wo deutlich gemacht wird, okay, Jesus ist der Christus. Und nur durch den Glauben an ihn ist ewiges Leben eine reale oder es wird das deine Wirklichkeit. Nur durch den Glauben an ihn, durch den rettenden Glauben an Jesus Christus, bekommst du und bekomme ich das ewige Leben zugesprochen. Denn was ist der Gegenstand unseres Glaubens? Es ist nicht die Kirche, es ist kein christlicher Lifestyle. Es ist nicht eine bunte Bibel. Es ist noch nicht mal, dass du jeden Tag betest. Der Gegenstand deines Glaubens ist eine Person. Und das muss eine Person sein. Und das ist Jesus der Christus, das wahrhaftige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Aber nicht nur das, sondern über dieses Fleisch und Blut wird auch etwas deutlich. Der Weg des wahrhaftigen Brotes, des Sohnes Gottes, ist ein Weg des Leidens, ein Weg des Kreuzes. Und wisst ihr was? Im Kontext der Juden, denn wir befinden uns die ganze Zeit im Kontext der Juden, ja, ist das einfach ein Anstoß. Es ist etwas, was der Jude nicht hören will. In 1. Korinther, einige Jahre später, schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth folgende Worte in Bezug auf die Botschaft vom Kreuz. Und da heißt es in 1. Korinther 1, Vers 23, wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit und so weiter. Das Wort vom Kreuz, von einem leidenden Christus, von einem leidenden Messias, ist ein Anstoß. Es ist etwas, was der Jude nicht hören möchte. Die Worte Jesu, also diese harte Rede, diese anstößige Rede, sie ist absolut anstößig, ja, sie ist sogar abartig, wenn sie mit menschlichen Ohren gehört wird. Denn das Wort, 1. Korinther 2, 14, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, eine Dummheit. Und sie können es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit für den, der verloren geht. Und was finden wir hier? Jünger, die sagen, das ist eine harte Rede. Jünger, die sagen, oder Jünger, die murren. Was ist Murren? Ich könnte meine Kinder hier hinstellen. Die könnten machen das den ganzen Tag gefühlt momentan. Murren über alles, was man denen sagt. Ne? Irgendwie am Meckern. Alles passt nicht. Ist nicht in deren Sinne. Sie murren. Und das ist das, was diese Jünger hier tun. Und die Reaktion macht deutlich, mit welchem Ohr diese Jünger gerade Jesus zugehört haben. Oder vielleicht sogar bis dahin sogar nachgefolgt sind. Ist es für sie anstößig, dass er darüber spricht, dass er eben derjenige ist, der aus dem Himmel gekommen ist, das Brot des Lebens ist und dass er aber auch der einzige Weg ist, um überhaupt das ewige Leben zu bekommen? Vers 62 heißt es, wenn ihr nun ihr stoßt euch daran, und jetzt kommt ja nochmal wie eine Steigerung, das ist ein bisschen ein komischer Satz, wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war, damit meint er einfach, was ist, wenn das passieren wird? Was werdet ihr dann erst sagen? Wenn ihr seht, dass der Sohn des Menschen, wo ihr sagt, das ist der aus Josefs Haus, seht, dass der dorthin zurückkehren wird, denn das ist eine interessante Aussage, sagt, wo er zuvor war. Was werdet ihr dann erst tun? Was werdet ihr dann erst sagen? Der Sohn des Menschen wird wieder dahin zurückkehren, wo er hergekommen ist. Und dann führt er eben das genau weiter aus, was das bedeutet oder was sein Wort bedeutet. Das lesen wir dann in Vers 63 bis 65, wie er eine weitere Erklärung gibt. Denn er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Also nochmal, die murren, die Rede ist hart und Jesus reagiert darauf. Und er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Im Gespräch mit Nikodemus, Kapitel 3, schon einige Monate her wahrscheinlich bei euch, finden wir ähnliche Aussagen über den Geist und über das Leben. Und hier sehen wir, wie einfach im Johannes-Evangelium einfach eine Kette gespannt wird. Wie wir wieder sehen, suchst du das ewige Leben, brauchst du, so redet die Bibel darüber, eine Wiedergeburt, eine geistliche Erneuerung. Es geht nicht darum, dass das Fleisch, also dass du irgendwie in deinem Körper irgendwie was tust und das erneuerst, sondern es geht darum, dass etwas in dir erneuert werden muss. Und was Jesus hier sagt, ist, der Geist ist es, der lebendig macht und das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe und die Worte dieses Ich, die Worte, die ich zu euch geredet habe, ich glaube auch Esra schreibt das groß, ne, die Übersetzung, da ist eine Betonung. Es geht um die Worte Jesu. Und die Worte Jesu, er setzt sie gleich mit dem Geist, der es lebendig macht. Die Worte Jesu sind Leben und Kraft. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wir brauchen eine geistliche Erneuerung. Der Evangelist Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, hat selbst in Kapitel 1 ja schon angefangen, diese Grundlage zu legen. In 1 Vers 12, da hieß es oder heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die nach seinem Namen glauben, die nicht aus Geblüt, also aus Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also hier wird schon die Grundlage gelegt, damit wir, die wir das Evangelium lesen, verstehen, in mir selbst als Mensch liegt nichts, was ich tun kann, um Anteil an diesem ewigen Leben, von dem Jesus spricht, zu bekommen, eine Sättigung zu bekommen, die nicht das Diesseits im Blick hat. Denn ich hoffe, das habt ihr im Blick. Diese ganze Diskussion von den Jüngern oder mit der Volksmenge hat da begonnen, dass Jesus sie satt gemacht hat und sie dachten, okay, der Jesus ist cool, der macht mich satt. Ich muss nicht mehr so viel arbeiten gehen. Ne, so voll das Generator, na, auf jeden Fall. So ein Ding, ne, das Leben wird entspannt. Ich muss einfach diesem Jesus hinterherlaufen und er macht mich satt. Und Jesus lenkt sie darauf zu sagen, denk weiter. Guck nicht auf das, was du gerade vor Augen hast. Auch nicht auf dieses Leben einfach nur. Denk nicht nur, bis du 80 oder 90 bist. Denk weiter. Denn ihr seid durch Johannes 5 gegangen. Und Johannes 5 redet darüber, es wird eine Auferstehung der Toten geben. Für jeden von uns, wenn wir sterben. Du wirst auferstehen. Die Frage ist nur, wozu du auferstehen wirst. Zur Auferstehung des Lebens oder zur Auferstehung des Gerichts? Hat Jesus schon erklärt. Also denk weiter. Denk nicht nur daran, wie kriege ich meinen Bauch gerade gefüllt, sondern wie bekomme ich dieses ewige Leben, damit, wenn es zur Auferstehung der Toten kommt, und das wird kommen, dass ich dann eine Auferstehung zum Leben bekomme und nicht zum Gericht. Für die Juden ist all das, was Jesus hier sagt, einfach ein Schlag ins Gesicht. Es ist ein Schlag ins Gesicht, weil sie ganz, ganz stark auf ihr Fleisch ja immer gebaut haben. Ihre Abstammung als Juden, Nachfahren Abrahams und so weiter, war immer eine große Sache. Gott wird uns, wir sind sozusagen auf Gottes Seite aufgrund unserer Abstammung. Blödsinn. Jesus zerstört das. Jesus zerstört das komplett. Ihr Fleisch nützt nichts. Der Geist, es muss eine geistliche Erneuerung stattfinden. Und wer tut es? Oder wodurch finden wir es? Der Geist tut es. Und wir sehen die Worte Jesu. Da finden wir einfach eine Verknüpfung. Sie sind es, die diese Kraft haben, diese geistliche Erneuerung hervorzubringen. Und was ist die Reaktion? Beziehungsweise Vers 64 hat ihr schon mal gelesen. Aber Jesus ist jetzt erstmal sehr, sehr deutlich. Und er sagt, guck mal, aber einige sind unter euch, die nicht glauben. Und dann hier ein Kommentar von Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, also Jesus wieder, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht von dem Vater gegeben ist. Da sind Jünger, aber Jesus sagt ganz ehrlich, ich weiß, viele von euch, sie glauben gar nicht. Ihr seid mir nachgefolgt, aber ihr glaubt nicht an mich, wer ich wirklich bin. Deswegen ist es so wichtig, ein klares Bild von Jesus, dem Christus zu haben, dem Sohn Gottes. Und da ist die Frage, was für ein Bild hast du von Jesus Christus? Was erwartest du von ihm? Wie siehst du ihn? So dein Genie, den man dreimal ein bisschen streichelt und dann erfüllt er dir deine Wünsche. Macht dein Leben einfach toll. Hier im Diesseits. Soll so dein Glücksbringer sein, damit vielleicht Leid und irgendwas anderes nicht über dich kommt. Was für ein Bild hast du von Jesus? Was erwartest du von Jesus? Warum bezeichnest du dich vielleicht als Nachfolger oder als Nachfolgerin Jesu? Was ist deine Grundlage, dass du dich heute ein Jünger Jesu nennst? Was ist deine Grundlage? Jesus kennt die Herzen. Jesus kennt dein Herz und er kennt mein Herz. Wir können uns was vormachen, und das werden wir gleich sogar sehen. Oder hier finden wir schon mal, kann ich schon mal vorweggreifen, weil das hier auch steht. Und er wusste auch, wer es war, der ihn überliefern würde. Und Vers 70 heißt es auch nochmal, und einer von euch ist ein Teufel. Weißt, ich kann euch richtig gut was vormachen. Bis zum Ende kann ich in all meinen Diensten stehen, ich kann predigen und all das Ding tun. Und trotzdem könnte ich am Ende, sag ich mal, eine Art Teufel sein, eine Art Verleumder. Das ist möglich, euch ein gutes Schauspiel zu liefern. Dazu sind wir Menschen in der Lage. Du bist dazu in der Lage, uns allen was vorzumachen, die wir gerade hier sitzen. Aber wem du nichts vormachen kannst, ist der, der ihn tiefer sieht. Und das ist Jesus Christus. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Und das sehen wir hier. Denn Vers 66 sehen wir eine Reaktion. Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Lass das einfach mal wirken. Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Und Jesus ging hinterher und meinte, ey, ich meinte das nicht so ernst, komm, bleib erstmal bei mir. Richtig? Nein. Jesus lief nicht hinterher und hat gesagt, ey, nein, ich meinte das nicht so radikal. Bleib mal ein bisschen entspannt, ich habe das ein bisschen missverstanden. Er hat sie ziehen lassen. Weil ich glaube, dass sie verstanden haben, grundsätzlich auch, was Jesus hier sagt. Und sie gemerkt haben, nö, das will ich nicht. Diesen Jesus will ich nicht. Vor vielen Monaten, aber mittlerweile, boah, ich weiß gar nicht, schon 2 Jahre her, gab es mal so einen Lesekreis, da hatte ich mit Tom und ein paar Bekannte von ihm, die nicht gläubig waren. Wir haben eben sind durch das Johannesevangelium gegangen. Und immer wieder hat man den Eindruck gehabt, die waren auch so auf dem New Age Weg sehr stark, also auch so in uns ist sehr viel Gutes, wir müssen das nur wieder hervorbringen sozusagen, also wir sind sehr ähnlich wie Jesus halt, also so ganz, ganz wirre Gedanken und haben immer Bibelstellen gesagt, ja guck, das passt doch hier, wir sind schon wie Jesus, wir sind alle miteinander verbunden und wir müssen einfach nur das noch mehr entfachen. So ganz, also war ziemlich verrückt, ziemlich anstrengend über Monate. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, irgendwann mal, okay, ich muss das irgendwie klar machen. Ich hatte einfach Sorge, dass sie am Ende die Botschaft der Bibel nicht ganz verstehen. Dann haben wir nochmal die Zeit genommen, sind eben von 1. Mose so ein bisschen im Crashkurs durchgegangen und nochmal deutlich gemacht, was ist die Grundannahme der Schrift, die Bibel und was diese Person, es ging gerade ganz konkret um eine Person, was sie angenommen hat, wer sie selber ist, also was die Grundhaltung dieser Person selber ausmacht. Ne? Also ob die Person gut ist oder ob die nicht gut ist, ob die verdorben ist, solche Sachen, ob die ein Sünder ist oder nicht. Weil sie hat sie als gut gesehen. Wir sind alle gut. Wir sind alle schon, wir haben alle etwas Göttliches. Und dann sind wir durchgegangen und Gott sei Dank in dem Sinne, ich glaube nicht an dem Abend, aber ich glaube beim nächsten Treffen hat er gesagt, Timo, ich habe verstanden, was diese Bibel sagt. Und ich werde nicht mehr kommen zum Lesekreis. Weil das möchte ich nicht. Will Gott seiner Seele gnädig sein, aber er hat etwas verstanden. Und dafür bin ich in dem Sinne dankbar, dass er nicht irgendwas vermischt hat. Dass er verstanden hat, was bedeutet es, wenn die Bibel darüber redet, dass wir Jesus Christus brauchen. Dass wir einen Erlöser brauchen. Was bedeutet eben genau diese Annahme, was ihr letzten Monate hatte? Zu verstehen, in mir selber liegt nichts. Denn das Einzige, was du und ich, was wir verdient haben, ist einfach nur den Vorschlaghammer Gottes, aber mit voller Wucht. Das ist das, was wir verdient haben. Warum? Weil wir Sünder sind. Vielleicht bist du gut aufgewachsen, hast nie schlimme Dinge getan, aber Gott sieht tiefer. Er kennt deine Gedanken, er kennt dein Begehren, deine Sehnsüchte. Er weiß das, was du siehst, oder er sieht das, was du dir ansiehst, auch wenn es kein anderer sieht. Sünde hört nicht bei den Taten auf. Und da werden wir alle uns einfach eingestehen müssen, wir haben den Vorschlaghammer verdient. Und wir brauchen einen Retter und da ist eben Jesus, der Christus, das wahre Brot. Aber diese Menschen, die verstanden haben, da ist das Leben. Sie sind tot in ihrer Sünde. Sie konnten nicht glauben. Ja, Vers 65, Jesus gibt uns eine Antwort darauf, ne? Deswegen sage ich euch, habe ich euch das gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht von dem Vater gegeben ist. Und ihre Reaktion war, sie gingen weg. Sie sind von dem einen weggegangen, der das Leben geben kann. Und haben nicht im Glauben darauf reagiert. Sie sind nicht umgekehrt, sie haben nicht Buße getan. Sie haben die Worte, sicherlich waren viele bei den anderen Gesprächen dabei, aus Johannes 5 vergessen. Oder haben mich vielleicht nicht drüber nachgedacht oder sie haben das nicht ernst genommen. Dass es eine Auferstehung der Toten geben wird. Und sie haben gesagt, nee, ich wähle lieber mein altes Leben. Ich lasse diesen Jesus hinter mir. Sie verließen denjenigen, der das Leben hat, um ein Leben zu leben, das ihnen passt. Jedoch eben nicht mit Augen, die weit genug sehen. Wie weit siehst du? Ja, und dann Vers 67, da heißt es dann auf einmal, da sprach Jesus zu den Zwölfen. Die waren die ganze Zeit dabei, sie gehören zu seinen Jüngern, aber eben sein kleinerer, auserwählter Kreis. Wollt ihr etwa auch weggehen? Gibt ihnen die Möglichkeit, wollt auch ihr etwa gehen? Sind euch die Worte zu hart? Ist der Anspruch zu hart anzuerkennen, dass allein Jesus der Christus ist und dass in ihm allein das Leben zu finden ist? Und dann sagt Petrus in Vers 68, Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Petrus ist in der Regel wie so ein Sprecher für diese Gruppe. können grundsätzlich davon ausgehen, dass fast alle in dieser Aussage zugestimmt haben oder dahinter standen, bis auf eine Person, wie wir wissen eben, was am Ende gleich nochmal erwähnt wird. Aber er deutlich macht, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und dieses Ding war damals so ein Gamechanger in meinem Leben. Wo ich gesagt habe, okay, ich muss eine Entscheidung treffen. Zu wem will ich gehen? Und in meinem Herzen wusste ich, Herr, wohin sonst soll ich gehen? Was bietet mir diese Welt im Gegensatz zu dir? Und die Welt hat dir viel zu bieten, wenn du an das hier und jetzt gerade denkst. Wenn du an deine Begierden, an deine Lüste denkst, wenn du denkst, okay, ich will irgendwie Frauen, ich will Männer haben, ich will mein Leben genießen, das Geld, was ich verdiene, ich will einfach irgendwie einfach mich selbst verwirklichen und verherrlichen. Diese Welt hat wirklich ganz, ganz viele tolle und schöne Dinge. Aber denk weiter. Und ich bin Gott dankbar, dass ich weiter denken durfte, in aller Einfachheit und nicht wusste, okay, wohin die Reise gehen wird, aber ich irgendwie daran mich festhalten durfte, sagen, ja, Herr Jesus, ich habe verstanden, wer du bist, dass du der Heilige Gottes bist. Und es beginnt damit, dass ich glaube. Es beginnt damit, dass du dein Leben Jesus Christus anvertraust. Die haben geglaubt und erkannt. Glaube, du wirst erkennen, dass Jesus der ist, wer er ist. Der Heilige Gottes. Er ist der Christus, der Messias. Welch ein wunderbares Bekenntnis. Und ich frage, wenn du, viele von euch sind getauft, das weiß ich, vielleicht bist du noch nicht getauft, aber nennt sich Christ, kannst du diese Aussage unterschreiben? In diesem Moment. Denn es war einfach, mit der Menge jetzt einfach mitzugehen. Viele sind weggegangen, du hättest dich einfach anschließen können. Gehörst du zu denen, die geblieben, oder würdest du zu denen gehören, die geblieben sind? Und das würdest du nur, wenn das eben deine Realität heute ist. Und wir müssen auch etwas bedenken, die Jünger, die abgezogen sind, die haben all die Wunder erlebt. Sie haben all das erlebt, all die verrückten Dinge, wo wir heute denken, boah, wenn ich das sehen würde, dann würde ich natürlich an ihn glauben. Blödsinn. Wenn das dich immer noch davon abhält, vielleicht ganze Sachen mit Jesus zu machen, läufst du die ganze Zeit einer Lüge hinterher. Denn das haben die Leute gesehen und am Ende sind sie trotzdem abgezogen. Warum? Weil sie zu stolz waren, sich zu demütigen anzuerkennen, ich bin ein Sünder. In mir liegt nichts. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche einen Erlöser. Petrus und die Jünger durften es verstehen. Sie haben Jesus, weil sie sind Jesus weiter nachgefolgt. Sie haben ganze Sache gemacht. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und ich will dich nicht dazu auffordern, es ganz sein zu lassen, denn Johannes 5 kommt. Wir werden einmal alle vor Jesus stehen. Aber mach es ganz fest mit Jesus. Mach es ganz fest. Beuge dich. Jetzt in deinen jungen Jahren. Ehrlich, sei ein Mann, sei eine Frau, die nicht aufrecht in dieser Welt steht, sondern die aufrecht vor Gott stehen kann. Sei ein Mensch, der aufrecht vor Gott steht. Warum? Weil du in Jesus Christus bist. Und Jesus sagte in Vers 70, habe ich nicht euch 12 auserwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er aber sprach von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 12. Vers 71 ist wieder ein Kommentar, wo wir einfach sehen, Johannes, natürlich zu der Zeit war es dann bekannt, oder als es dann alles soweit kam. Aber hier haben wir jemanden, in diesem Moment ein Judas, der ist nicht mit der Menge mitgegangen. Nach außen hat das ganze Ding gut gelebt. Er ist sogar bei der kleineren Gruppe geblieben. Und trotzdem gehörte er nicht zu Jesus. Und trotzdem war er ein Teufel, ein Verleumder. Jemand, der keinen rettenden Glauben hatte. Und auch das ist eben möglich, was ich vorhin schon meinte und immer wieder betont habe. Ich kann das. Wir können unser Leben so gut verpacken. Aber am Ende wird rauskommen, was drin ist. Und ich wünsche dir, dass du das Ding vorher festmachst, bevor du hier die Augen schließt oder der Herr wiederkommt, weil dann wird es zu spät sein. Und ich wünsche dir, dass du das Bekenntnis wirklich ablegen kannst mit Petrus. Herr, zu wem sollen wir gehen? Zu wem sonst sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und hier sehen wir auch wieder das Wunderbare, um bei Jesus zu bleiben, oder ja, um bei Jesus zu bleiben, benötigst du einfach seine Worte. Denn seine Worte sind Leben und voller Kraft. Und auch das ist einfach eine Sache, die heutzutage, gerade im christlichen Kontext, sehr interessant dargestellt wird, wo viel über Geist gesprochen wird, aber wenig über das Wort. Wo es heißt, ich muss den Geist erleben, aber das Wort findet wenig Raum im eigenen Leben. Hier sehen wir eine Verknüpfung, die die Menschen aufgelöst haben, aber die die Bibel nicht auflöst. Willst du im Geist leben, heißt es im Wort Jesu unterwegs zu sein. Und das bedeutet auch eben im niedergeschriebenen Wort, denn das, was wir haben, es ist das Wort Gottes. 2. Timotheus 3,16, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sie ist eingehaucht. Das eingehauchte Wort für die eingehauchte Seele. Und wir brauchen das niedergeschriebene Wort, um eben diese Verbundenheit mit Christus auch zu bleiben. Also fall nicht drauf ein, wenn du irgendwie Dinge hörst, wo es darum geht, irgendwie mehr Geist, mehr Geist, mehr Geist, unabhängig vom Wort. Wir leben im Geist. Das ist unsere Freiheit. Das ist, der Heilige Geist ist der, der in uns lebt, der uns die Erneuerung überhaupt geschaffen hat. Denn wir brauchen ja eben sein Wirken. Aber es ist niemals losgekoppelt vom Wort. Von daher sei ein Mann und eine Frau des Wortes. Auch wenn es schwierig ist. Ja, dann zieh durch. Sei nicht so eine Memme und lies. Nimm das Wort. Denk weiter. Bitte denk weiter. Nicht um meinetwillen, um deiner Seele willen. Und für uns, die wir wirklich Christen sind, möchte ich einfach nochmal jetzt wirklich dich bitten, das wollen wir jetzt im nächsten Lied, was wir jetzt singen, einfach nochmal festmachen, ich will alles für Jesus geben. Ich will alles Jesus weihen. Dass du das erneuerst, deine Nachfolge, dein Leben mit dem Herrn. Und dein Leben mit dem Herrn zu erneuern, ist jetzt nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis. Ja, wir bekennen es, aber es hat zur Folge, dass du dein Leben deinem Herrn unterordnest. Es hat damit zu tun, dass du auf deinen Herrn schaust und ihm nachfolgst. Dass dein Blick auf Jesus gerichtet ist. Das bedeutet, du wirst eine Entscheidung treffen müssen. Und das nicht nur heute Abend, sondern morgen früh, wenn keiner von uns wieder in deinem Zimmer dabei ist. Und das jeden Tag aufs Neue. Triff die Entscheidung immer aufs Neue für deinen Herrn. Die Motivation liegt darin, denk weiter. Weil du verstanden hast, wer Jesus ist, dass er der Christus ist, der Heilige Gottes. Denn wohin sonst solltest du gehen? Es wird von dir vieles abverlangen. Vieles. Aber gleichzeitig wirst du so reichlich beschenkt, wie nichts in dieser Welt dich beschenken kann. Aber das wirst du erleben, wenn du dein Leben einfach dem Herrn Jesus unterordnest. Wenn du dich demütigst und ganze Sache mit ihm machst, dann wirst du das erleben. Und das wünsche ich dir. Und in diesem Lied wollen wir es einfach ausdrücken. Und ich will das deutlich nochmal sagen. Ich glaube, in Liedern lügen wir wahrscheinlich als Christen mehr als an anderen Dingen. Wir singen Lieder, diese Worte. Aber sei dir dessen bewusst, was du da singst. Welche Worte du gerade aussprichst mit deinem Mund. Wenn du es nicht ernst meinst, halt lieber den Mund, ganz ehrlich. Meine ich nicht böse, aber es ist so. Denn Jesus sieht tiefer. Gott sieht tiefer. Aber wenn du es festmachen willst, dann sing lautstark mit, alles will ich Jesus weihen. Mein ganzes Leben. Und ich wünsche dir und mir, dass wir eine Generation sind, die eben genau das lebt. Und wodurch Christus verherrlicht wird,